sauber wollt und was sie macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Oh, Sailor Moon.
Tja, manche Anime-Intros sind halt so unfassbar geile Banger, dass man sie all die Jahre nie vergisst und immer noch mitsingen muss. Und dazu gehört ganz klar Sailor Moon.
Zauberwort und du hast sie gemacht.
Ich hab das in meiner Playlist drin bei längeren Zeichensessions.
Halt den Mondstein fest und spür die Kraft.
Ich höre das beim Aufräumen.
Du kannst es tun.
Oder bei längeren Autofahrten.
Oh, Sailor Moon.
Kann ich mal eine andere Playlist an jetzt?
Ja, okay. Zauberwort und du hast
es ist in jeder meiner Playlists drin, Baby. Ich kann das zu jedem Anlass hören. Und weil genau dieses Szenario mit der Playlist neulich wieder passiert ist und weil die NASA Artemis 2 Mondumrundungsmission mich einfach so happy gemacht hat, habe ich hoffnungsvoll zum Mond aufgeblickt und gedacht, ach, oh, Sailor Moon. Das war die erste Anime-Serie, die ich fanatisch gern geguckt habe. Das war so eine lustige Sci-Fi-Story mit Girl-Power und die haben alle geile Attacken gehabt. Das war so cool und cute und absolut nichts daran war bedenklich. Und dann fiel mir die Figur Chibiusa ein und irgendwie überkam mich ein sehr unangenehmes Gefühl. Denn hinter der Fassade dieser süßen Serie für Mädchen, die ich damals mit Freundinnen auf dem Schulhof nachgespielt habe, verbergen sich zahlreiche Seltsamkeiten. Zum Beispiel verschollene Episoden, zensierte sexuelle Identität, Missbrauch und Inzest. Mehrmals sogar. Und bevor jetzt jemand sagt, im Namen des Mondes gemeldet und blockiert, lasst mich dazu weiter ausholen. Die Serie lief zuerst 1992 auf dem japanischen Sender TV Asahi und in Deutschland kam das Ganze 95 im ZDF raus, mit einer Folge pro Woche. Hat keine Sau geguckt. Erst als das Ganze 97 auf RTL 2 lief, wo jeden Tag eine Folge kam, ist der Sailor Moon-Wahn ausgebrochen. Einfach jedes Mädchen aus meiner Schule hat's gefeiert und die Jungs halt auch, nur heimlich. Es geht darin um ganz normale Schulmädchen, die sich in mächtige magische Kriegerinnen verwandeln und dann gegen böse Dämonen und Monster kämpfen, die Erde zerstören wollen. Es basiert auf der Sailor Moon Manga-Reihe und erdacht wurde das Ganze von der japanischen Manga-Künstlerin Naoko Takeuchi. Und zwar so nebenbei. Sie hat eigentlich ihren Eltern zuliebe Chemie studiert, damit sie was Vernünftiges hat, ne? Aber sie mochte in der Schulzeit schon gerne Manga und Zeichnen und hat dann mal eben die bekannteste Magical-Girl-Geschichte aller Zeiten gekritzelt und damit eine der erfolgreichsten Manga-Serien überhaupt geschaffen. Und ist jetzt halt dazu auch noch lizenzierte Pharmazeutin. Und sagt dann an der Apothekenkasse sowas wie, im Namen des Mondes, die gleichzeitige Einnahme von Aspirin und Ibuprofen sollten sie vermeiden. Gratis Traubenzuckerbonbon, Flieg und Sieg! Auf Japanisch heißt die Serie
Bishoujo-senshi Sailor Moon.
Was grob übersetzt hübsche Kriegerin Sailor Moon heißt. Wobei das Sailor Moon, wie man es gehört hat, aus dem Englischen eingejapanischt wurde. Komplett übersetzt wäre es also eigentlich hübsche Krieger-Matrosen-Mond. In Deutschland ist das Ganze einfach nur als Sailor Moon bekannt. Diesen Titel hat man so selbstverständlich nicht belassen, das ist viel zu unaussagekräftig. Da muss noch ein deutscher erklärender Beisatz dahinter. Offizieller Serientitel ist Sailor Moon, das Mädchen mit den Zauberkräften. Niemand hat es so genannt. Die hübsche Krieger-Mondmatrosin aka Sailor Moon ist nicht nur ein hübsches Mädchen mit Zauberkräften, sie ist auch so gut wie immer gekleidet in einem Matrosenhemd und einem Faltenröckchen, was angelehnt ist an japanische Schulmädchenuniform. Denn wenn sie mal nicht die Menschheit beschützt, ist sie ein ganz normales, nur ein bisschen dummes 14-jähriges Schulmädchen namens Bunny Tsukino. Sie hat zwei Zöpfe wie so kleine Dutz mit langen Haarsträhnen, die minimal an schlappe Hasenöhrchen erinnern. Den Vornamen Bunny hat sie aber nur auf Deutsch, auf Japanisch heißt sie Usagi. Und das bedeutet übersetzt Hase. Und sie hat Hasenmotive auf ihren Klamotten, auf ihrer Bettwäsche, auf ihren Täschchen, auf diversen anderen Dingen. Alle Sachen, die sie besitzt, haben irgendwo Häschen versteckt. Und das ist nicht nur so ein niedliches Detail, was ihr gegeben wurde, denn geht mal eben raus und sucht den Mond. Schaut euch jetzt den Mond an. Den vollkommen normalen Mond. Es ist absolut sicher, den normalen, gar nicht sonderbaren Mond anzuschauen. Wenn er nicht da ist, google ein Bild vom Mond und schau den an. Wir sprechen ja so vom Mann im Mond, wir gucken die Oberfläche an und erkennen da ein Gesicht in den unterschiedlichen Graustufen der Krater. Aber in der asiatischen Mythologie, also China, Japan und Korea, ist er kein Gesicht, sondern von der Erde aus gesehen ist der etwas dunklere Teil des Mondes ein Hase. Die haben den Hasen im Mond. Und wer jetzt denkt, das kann ich beim besten Willen nicht erkennen, wie kommen die da drauf? Fun Fact! Die Seite des Mondes, die wir von der Erde sehen, ist immer die gleiche. Wir haben ja eine gebundene Rotation. Aber je nachdem, von welchem Punkt auf der Erde man guckt, ist der Mond quasi gedreht. Also in Australien ist er zum Beispiel auf dem Kopf. Und in asiatischen Ländern ist er halt mehr geneigt als bei uns. Und deshalb ist in japanischen Volksgeschichten ein Hase auf dem Mond. Der ist so ein bisschen nach vorne gebeugt und hat einen kleinen Stampfbottich vor sich, mit dem er Reis für Mochi Reiskuchen stampft. Denn auf Japanisch heißt Vollmond
Mochizuki,
was genauso klingt wie
Mochizuki.
Und das bedeutet Mochi stampfen. Dieses Wortspiel ist so gut, dass es jedes Jahr zum Tsukimi-Fest, was so eine Art Erntedankfest zum Vollmond im Herbst ist, Mochi zu fressen gibt. Zuhauf. Und der Charakter Sailor Moon, aka Usagi Tsukino, ist auch sehr verfressen. Und ihr Name bedeutet auf Japanisch literally der Hase im Mond. Bei diversen Synchronisationen der Serie wurde die Figur deshalb einfach in Bunny umbenannt. Was ja Englisch für Häschen ist. Und wisst ihr, was ich richtig blöd finde? Bunny hat einen tierischen Mentor und das ist kein Hase, sondern eine sprechende schwarze Katze namens Luna. Verstehste? Das ist Latein für Mond. Und dann gibt's noch entsprechenden weißen Kater namens Artemis. In der griechischen Mythologie ist die Göttin des Mondes Artemis. Und Fun Fact! Nach dieser Göttin ist die NASA-Mission benannt, die mich so hype gemacht hat, weil es bei der Mission darum geht, die erste Frau auf den Mond zu bekommen. Es gibt noch weitere Missionen, die folgen, hoffentlich. Und ein gewisser Astronaut namens Stanley G. Love, der bei dieser Mission der leitende Capsule Communicator war, mag Anime sehr, sehr gerne. Das steht in seiner offiziellen Astronautenbiografie auf der NASA.gov-Webseite. Und im Mission Control Room hat er nicht nur ein Sailor Moon Umhängeband um den Hals getragen, sondern auch ein Plüschi mitgenommen vom Kater Artemis aus Sailor Moon und hat das auf seinem Schreibtisch aufgestellt, was man dann im Livestream sehen konnte. Und ja, Bunny bekommt von der Katze eine Brosche mit einem Silberkristall, jetzt kann sie sich in Sailor Moon verwandeln und sie muss die Erde beschützen und die Mondprinzessin finden. Spoiler Alert, die Mondprinzessin ist Bunny selbst. Prinzessin Serenity. Ja, so sprechen sie es aus. Nicht Serenity, Serenity. Sie hat ihr altes Leben nur vergessen, denn ihre Mutter hat gegen böse Mächte gekämpft, aber alle sind gestorben und mit der Kraft des Mondes wurde Bunny wiedergeboren auf der Erde, um ein friedliches Leben zu haben, aber die bösen Mächte sind zurück. Folglich muss Bunny ihren stressigen Schulmädchenalltag mit dem Auftauchen von Monstern und Dämonen des Bösen irgendwie versuchen, auf die Kette zu kriegen. Dann gibt's noch eine Zeitreise ins 30. Jahrhundert, komplette Weltzerstörung, Wiederauferstehung, eine Wiederauferstehung und das wird ihr manchmal echt zu viel. Und ich sag mal so, bei Sailor Moon ist die Dramatik und die Stärke der Emotionen manchmal wichtiger als die Story. Manchmal, wenn alle Hoffnung verloren scheint, macht die Kraft der Liebe alles wieder gut und Bunny als 14-jähriges Schulmädchen hat einfach 10.000 Mal stärkere Gefühle als andere, okay? Überlebt das mal. Manche Menschen wollen gar nicht klarkommen mit so viel Emotionen. Das ist eine Leistung, das alles auf einmal zu fühlen. Fickt euch! Würde mein 14-jähriges Ich sagen. Die Serie hat 5 Staffeln mit 200 Folgen insgesamt, aber nur 199 davon wurden in Deutschland gezeigt. Eine Folge, genau genommen Folge 89, haben wir nie gesehen. Und normalerweise fange ich jetzt lang und breit an zu erklären, oh ja, in Japan zensiert, in den USA verboten, nie in Deutschland angekommen, aber es ist voll langweilig. Folge 89 ist eine Rückblickfolge. Es passiert nichts Neues, es ist einfach nur eine Zusammenfassung mit Schnipseln aus früheren Folgen und Vorschau auf die nächste Staffel. Es gibt kein neues Bildmaterial, also hat sich das deutsche Synchronstudio gedacht, was ist das für eine langweilige Kacke? Das übersetzen wir nicht, weil man den deutschen Zuschauern den Verstand zugetraut hat, sich zu erinnern, was in den vorherigen Folgen passiert ist. Aber es gab trotzdem Sailor Moon Folgen, die zensiert wurden. Manchmal mehr, manchmal weniger. Eine Ausgabe des Sailor Moon Magazins ist sogar auf dem Index gelandet. Was zum Mondkristall ist da denn passiert? Bleibt gespannt. Es fängt alles harmlos an. Bunny ist total tollpatschig und dumm, hat lustigen Alltag mit ihrer Family und Freundinnen. Aber nach dieser lustigen Döspaddeligkeit driftet die Story ins völlig Absurde ab. Böse Mächte, die meistens von Lack und Leder, Big Titty, Dämoninnen repräsentiert werden, greifen die Erde an. Aber Sailor Moon besiegt sie alle durch ganz intensive Liebe und ganz dolle, dicke Freundschaft und Gerechtigkeit und das Aufopfern für die, die man liebt. Und zwar bis zum Tod. Und das irgendwie ziemlich oft. Bunny ruft die Macht des Mondes und sie verwandelt sich in ihr magisches Alter Ego, Sailor Moon. Eine ikonische Transformation findet statt und damit hat sie ein ganzes Genre losgetreten. Sailor Moon ist ein klassisches Magical Girl. Ein gewöhnliches Mädchen bekommt übernatürliche Kräfte und muss dann gegen böse Mächte kämpfen. Sie war nicht das erste Magical Girl, aber ist so ziemlich das bekannteste und bedeutsamste. Und nicht wegzudenken sind die Verwandlungsszenen. Das war das Geilste an der Serie. Und Sailor Moon lässt sich alle Zeit der Welt sich so richtig schön im Detail zu verwandeln. Erstmal der Fokus auf die Fingernägel. Bling, 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 bling. Die werden pink lackiert. Was aber egal ist, weil bling, bling. Sie bekommt hübsche weiße Handschuhe, die den Arm bedecken, sodass man die hübschen Fingernägel gar nicht mehr sieht. Aber es ist egal, ja? Das war wichtig für die Transformation, die pinken Fingernägel. Da zieht sie ihre Kraft raus. Und dann ist sie irgendwie nackig, aber auch nicht. Man sieht die Silhouette ihres Körpers glitzern. Und boah, die Schleife von ihrem Matrosenhemdchen breitet sich aus um sie herum und bedeckt ihre ihre heranwachsende Weiblichkeit. Und dann leuchtet die Brosche mit dem Mondkristall und sie kriegt ein Diadem und kleine Ohrstecker und es blinkt und glitzert alles. Das muss alles im Detail gezeigt werden. Und während dieser Verwandlung tun die Bösewichte nichts. Ja, die warten alle brav. Das Ding ist, vorher hatte Bunny eine Schuluniform an und nach der Verwandlung hat sie auch eine Schuluniform an. Nur jetzt mit schicken Handschuhen und Stiefeln dazu. Und das ist auch irgendwie das Einzige, was sie bekommt. Sailor Moon ist eine sogenannte Shoujo-Serie, also etwas, das sich speziell an junge Mädchen richtet. Und daher liegt der Fokus nun mal nicht auf dicke Waffen und Mecha-Roboter, sondern vornehmlich auf hübsche Kleidung, schicke Stiefel, Handschuhe, besonderer Schmuck, Accessoires, so Mondzepter, Mondstäbe, alles irgendwie rosa und cute und kawaii mit Schmucksteinchen. Ist ja okay, aber sie hat nicht mal irgendwie eine identitätsverschleiernde Maske. Sie sieht genauso aus wie vorher, nur etwas hübscher und keiner erkennt sie. Guck mal, das Mädchen, das ist Bunny Tsukino, die sieht voll aus wie Sailor Moon, gleiche Haare, gleiches Gesicht, gleiche Stimme, gleiches Röckchen. Ach nee, die hat ja gar keine Handschuhe. Das ist sie nicht. Ja, aber so ist das, ne? Schicke Mode, Schmuck, da stehen Weiber doch drauf. Das gibt ihnen Kraft und Selbstbewusstsein, wenn die dann so im kurzen Röckchen kämpfen und man ab und zu das Höschen darunter sehen kann. Für manche Teenager war diese Serie ihr sexuelles Awakening und plötzlich mochte man Mädchen auch auf eine neue Weise.
Wenn sie sich verwandeln, sind sie nackt.
Nein, man sieht überhaupt nichts. Sie haben so Glitzerkleidung an.
Aber unter ihrer Kleidung sind sie nackt.
So, und jetzt mal eine Frage in den Raum für die, die Sailor Moon geguckt haben, ohne jetzt zu recherchieren. Was ist in eurer Erinnerung dieser Verwandlungsspruch, den Bunny sagt, um sich in Sailor Moon zu verwandeln?
Macht der Mondnebel!
Und was glaubt ihr, was sie danach sagt? Was habt ihr immer verstanden?
Wach auf!
Oder
mach auf!
Es heißt ganz zweifellos, macht der Mondnebel, wach auf, dachte sich mein Gehirn autokorrekt als Kind nach dem Motto, die Macht in den Mondnebeln ist erwacht oder meine Kräfte wachen auf. Weil Mondnebel, mach auf, das klingt doch bescheuert. Das ist doch kein Deutsch. Wie soll ein Nebel denn aufmachen? Was soll das denn, ja? Was macht doch gar keinen Sinn, das ist falsch ausgesprochen in der Synchro, das ist ein Druckfehler im Synchronstudio-Drehbuch. Ich weigere mich, das so zu sagen, wenn ich das auf dem Schulhof nachspiele. Aber sie sagt tatsächlich, mach auf. Und ich wollte wissen, warum? Warum diese merkwürdige Formulierung? Nun, auf Japanisch und auf Englisch sagen sie Make up! Also wenn jemand eine besondere Kleidung trägt oder einfach einen interessanten Style, dann heißt es ja auch, oh hä, was ist das denn für eine Aufmachung? Wenn ich aufgemacht bin, dann bin ich besonders hübsch. Das ist damit gemeint. Mach dich auf, mach dich hübsch, zieh deine Sailor-Uniform an, Kampf geht los. Das kann man aber nicht alles in dieses Make-up in der deutschen Synchro reinquetschen. Und darum hat man sich anscheinend gedacht, ach scheiß drauf, wir übersetzen das brutal wörtlich mit Mach auf. Das wird ja wohl kein Kind in Frage stellen und deshalb hitzige Streitgespräche auf dem Schulhof anfangen. Obwohl Wach auf viel mehr Sinn macht. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Welches Mädchen sagt denn, los Freundinnen, wir gehen in ein Gefecht? Ich muss mich noch elegant aufmachen. Oh. Im Laufe der Story lernt Bunny nämlich noch andere Sailor-Kriegerinnen kennen, mit denen sie zusammenkämpft. Sailor Merkur heißt eigentlich Ami, aber auf Deutsch wird sie Amy genannt, weil Ami, das ist voll schwierig, das ist ja japanisch. Das kann kein Kind aussprechen. Das muss geändert werden. Zu Amy. Gut, dass ich das geändert habe. Ich als Übersetzer. Und Amy ist im Gegensatz zu Bunny ein bisschen cleverer und sie analysiert mit ihrem kleinen Computer immer die Missionen und sie hat die magische Kraft des Wassers. Und klein nerdy Mini-Kadi hat sich damals gedacht, Merkur ist der Planet, der der Sonne am nächsten ist. Es ist super heiß da, da gibt's kein Wasser. Okay, in manchen tiefen Kratern an den Planeten Polen, wo die Sonne nicht hinscheint, wurden Eisvorkommen nachgewiesen, aber es gibt keine Ozeane oder Flüsse. Wieso hat Merkur jetzt die Kraft des Wassers?
Tja, ich aus der Vergangenheit. Es gab damals kein Wikipedia oder Internet und deshalb konntest du nicht herausfinden, dass Merkur auf Japanisch
Suise
heißt. Und das bedeutet Wasserstern. Das geht zurück auf die 5-Elemente-Lehre: Feuer, Wasser, Metall, Erde und Holz. Ja, ich weiß auch nicht, Holz ist anscheinend ein Element. Aber deshalb hat Sailor Merkur in der Serie Wasserkräfte und dazu passend hat sie blaue Haare. Und dann gibt's noch Sailor Mars. Sie heißt eigentlich Rai, wird auf Deutsch aber Ray genannt. Selbstverständlich, ist viel besser aussprechbar. Und Mars heißt auf Japanisch
Kase.
Feuerstern. Deshalb hat Ray nicht nur die Kraft des Feuers, sondern auch ein sehr hitziges Temperament. Sie meditiert zwar viel und arbeitet als Tempelhelferin, aber sie ist ganz schön ruppig und legt sich mit Bunny an, wenn die wieder weinerlich und dumm ist. Aber Ray ist so eine No-Bullshit-Kriegerin. Sie ist standhaft und macht die Ansagen und sie hat lange schwarze Haare. Dazu kommt Sailor Jupiter. Sie ist ein ziemlich großes Mädchen. Sie ist die größte aus der Gruppe und sie heißt Makoto. Und Jupiter ist ja auch der größte Planet im Sonnensystem und Makoto ist von ihrer alten Schule geflogen, weil sie sich geprügelt hat. Aber sie kocht ganz wunderbar und genau das ist der Grund, warum Bunny sich direkt mit ihr anfreundet, da sie von ihr ein Onigiri geschenkt bekommt. Fun Fact! In der amerikanischen Synchro bekommt Bunny kein Onigiri. Es gibt ja nicht nur Synchronisation mit der Übersetzung in die eigene Sprache, sondern auch Lokalisation, also das inhaltlich relatable machen für die Zuschauer im jeweiligen Land, damit die Kinder sich mit ihren Helden identifizieren können. Und weil man die amerikanischen Kinder auf gar keinen Fall wissen lassen wollte, dass es sich hier um eine ausländische Serie mit ausländischem Essen handelt, sagt Makoto beim Überreichen ihrer Bento-Box mit Onigiri und Gemüse drin:
Do you want some of my homemade muffins?
Und Bunny beißt genüsslich in diesen Reisball voller Gemüse und denkt:
Oh, they got chocolate chips too.
Reis mit Gemüse essen? Als Pausensnack? Das macht doch kein Kind. Nicht in Amerika. Es gibt Muffins mit Schokolade. Ich ändere das jetzt. Ich als amerikanischer Übersetzer. Auf Deutsch wurde es leider nicht lokalisiert. Ich hätte so gefeiert, wenn Makoto gesagt hätte: Hier, willst du was von meiner hausgemachten Leberwurst-Klappstulle? Und Bunny beißt rein mit Spreewaldgurkenstückchen. Der Planet Jupiter heißt auf Japanisch
Mokuse.
Und das ist der Holzstern. Da haben wir es, das besondere Element Holz. Sailor Jupiter wirft aber nicht mit Brettern auf ihre Feinde, sondern hat coole Blitzattacken. Sie ist so das Pikachu der Gruppe. Jupiter gilt ja auch als Gott des Wetters und der Donner und der Blitze. Also bei ihr ist die Mythologie so ein bisschen vermischt. Und sie hat braune Haare und einen Zopf. Und ich erwähne die Haare übrigens immer, weil es so vom Aussehen her das Einzige ist, was die Mädchen deutlich voneinander unterscheidet. Sie haben irgendwann alle Sailor-Uniformen an und, naja, die sind uniform. Neben leichter Farbvariation sind die Haare der Anhaltspunkt, um sie auseinanderhalten zu können. Und zu guter Letzt haben wir noch Sailor Venus. Auf Japanisch ist Venus der Metallstern, hat aber gar nichts mehr mit Mythologie zu tun. Komm, es ist Venus. Das ist die Göttin der Liebe. Also hat Sailor Venus auch die Kraft der Liebe und schießt mit Herzchen und so. Und sie ist eigentlich auch schon voll lange als Sailor-Kriegerin unterwegs. Viel länger als Sailor Moon. Privat heißt sie Minako, aber ihr geheimer Codename war Sailor V. Ihre Macht wurde früher erweckt als die von Bunny und sie ist quasi schon bei allen als Superheldin bekannt. Es gibt sogar ein Videospiel von ihr, was Bunny immer in der Spielhalle zockt und verliert. Naja, und Minako sieht Bunny ziemlich ähnlich. Sie hat lange blonde Haare, aber nicht zu zwei Zöpfen zusammengebunden, sondern offen. Und es war für mich als Kind eine der lustigsten Szenen der ganzen Serie, als sie das tatsächlich einmal angespielt haben. Sailor Venus gibt sich als Sailor Moon aus und macht sich Zöpfe, um die Gegner zu verwirren. Aber man sieht voll, dass ihre Zöpfe nicht so halten wie bei Bunny und sie imitiert sie ganz schlecht. Es war furchtbar lustig. Aber ich dachte halt schon damals, also die sehen sich wirklich ähnlich. Wenn die Frisur nicht wäre, könnte ich sie nicht auseinanderhalten. Fun Fact! Ursprünglich war Sailor Venus als Hauptfigur der Serie geplant. Die Künstlerin Naoko Takeuchi hatte noch vor der Idee zu Sailor Moon den Manga Codename Sailor V gezeichnet. Oder halt Codename Sailor V, wie auch immer. Da geht's um ein Schulmädchen mit Superheldenidentität und ihren Kater Artemis. Aber die Serie wurde nie produziert, denn Toei Animation, also die japanische Filmproduktionsfirma, wollte dann doch gerne lieber mehrere Superheldinnen mit verschiedenen Outfits und verschiedenen Fähigkeiten. Das ließ sich viel besser vermarkten und man konnte mehr Geld für Merchandise von den Kindern abknapsen. Ich erinnere mal an die Power Rangers, gleiches Prinzip. Und Naoko dachte sich dann, okay, dann kriegt Sailor V jetzt einfach noch ein paar Freundinnen und hat den Manga Sailor Moon kreiert. Und daraus wurde dann eine Serie. Aber das ist der Grund, warum Sailor Moon und Sailor Venus sich so ähnlich sehen. Es ist im Prinzip Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste gewesen. Beide haben blonde Haare, beide sind Kriegerinnen für die Liebe, beide haben eine Katze. Es ist jetzt nicht unfassbar groß durchdacht, aber Sailor V ist das Prequel zu Sailor Moon. Das waren jetzt so die Hauptfiguren, Main Character, Girl Gang. Es gibt noch diverse andere Sailor-Kriegerinnen und andere Himmelsgestirne. Honorary Mentions, Sailor Uranus und Sailor Neptun. Diese beiden sind was ganz Besonderes, weil gerade Sailor Uranus bei diversen Synchronstudios in verschiedenen Ländern zu Haare raufen geführt hat, auch in Deutschland. Sailor Neptun heißt Michiro, sie spielt privat Geige und sie ist die Kriegerin des Meeres und hat deshalb tief türkisblaue Haare wie das Meer. Und Sailor Uranus heißt eigentlich Haruka. Sie ist Kriegerin des Windes, hat privat aber ein eher maskulines Auftreten, trägt immer Hosenanzüge, hat nicht girly, lange gestylte Haare, sondern Kurzhaarfrisur und macht sich auch einen Spaß daraus, dass sie immer als Mann wahrgenommen wird. Und sie ist Rennfahrerin und die Mädels sind in sie verliebt, weil sie so cool ist. Und Sailor Uranus und Neptun haben eine Beziehung. Die flirten immer miteinander, auch mit anderen, um sich gegenseitig zu necken. Aber es waren die 90s und in manchen Ländern war die Darstellung von so einer Beziehung unerwünscht. Im Manga sowie in der japanischen Version des Animes wurde Harukas und Michiros Beziehung zwar nicht explizit gezeigt, aber hart angedeutet. Es gibt immer romantisches Britzeln zwischen ihnen und sind immer so eingehakt unterwegs. Undenkbar, sowas Kindern zu zeigen. Kurzerhand wurde in der deutschen Synchro ihre Beziehung runtergespielt und im Dialog so dargestellt: Haruka und Michiro
Vampire, die sehen so toll zusammen aus. Das sind einfach total dicke Freunde. Richtig gute, sehr gute Freundinnen sind das.
Und für Haruka wird auch manchmal, wahrscheinlich aus Versehen, das Pronomen er benutzt. Aber dann verwandelt sich dieser er in eine Sailor-Kriegerin mit super engen kleinen Miniröckchen. No judging there, aber es macht die Verwirrung in den 90s komplett. Es wurde von diversen Synchronstudios versucht, diese Beziehung in die heteronormative Schiene zu leiten. In den USA war es noch bescheuerter. Anstatt zu sagen, hey, das sind beides Frauen und die lieben sich, weil Liebe was Schönes ist, wurde das für Kinder viel besser verständliche. Ach, das sind Cousinen. Deswegen sind die so eng miteinander. Die sind verwandt. Die halten Händchen und streicheln sich gegenseitig und wohnen zusammen und adoptieren ein Kind und gucken sich immer verliebt an. Ihr wisst schon, ganz normales Verhalten unter Cousinen. Nein, nein, das sind keine stinknormalen Stinkelespen. Das sind Cousinen in einem total merkwürdig inzestiösen Verhältnis. Die teilen sich nicht nur ein Bett, sondern auch DNA. Viel besser jetzt. Gut, dass ich das geändert habe. Ich, als amerikanischer Jugendschutzbeauftragte. Und im Manga wird Haruka von Bunny auch gefragt, hä, bist du jetzt ein Mann oder eine Frau? Und Haruka antwortet, warum sollte das eine Rolle spielen? Haruka ist irgendwie beides und mag's auch, diese Verwirrung zu stiften. Das ist der Gag. Die hat einen Riesenspaß dabei. Und wo wir schon dabei sind zu fragen, wer ist denn jetzt was? Es gibt ja noch die Sailor Starlights. Oh mein Gott. Das sind außerirdische Frauen, die sich auf der Erde aber als Männer tarnen. Als Idol-Pop-Boyband namens Three Lights, um Lieder über ihre Prinzessin zu singen, die sie suchen. Das machen sie als Männer, so als Strategie, um viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie geben Riesenkonzerte, alle Mädchen sind Fans von ihnen. Aber wenn diese Männer sich dann in Sailor-Kriegerin zurückverwandeln, werden sie wieder Frauen in superengen schwarzen Lack- und Lederuniformchen. Das war so kontrovers und so schwer für die zuständigen Zensurleute in den USA, das irgendwie umzubasteln, umzusynchronisieren, ohne diese ständige Geschlechterumwandlung darzustellen, dass die komplette fünfte Staffel einfach jahrelang ignoriert und nicht übersetzt wurde. Fun Fact. Die Sailor Starlights haben alle so einen strengen, zugebundenen Zopf, wo eine lange Haarsträhne raushängt. Ursprünglich sollten sie auch eine Kurzhaarfrisur haben, genauso wie Sailor Uranus. Aber Bandai, die Spielzeugfirma, die so die Actionfiguren und Puppen für die Serie hergestellt hat, meinte dann zur Künstlerin, oh, kurzhaarige Puppen sind voll schwer herzustellen. Oh, kannst du denen bitte lange Haare geben oder einen Zopf oder sowas? Bitte! 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 Und so hat sie ihnen hinten am Kopf von der Kurzhaarfrisur dann einfach noch so eine lange Zopfsträhne hingemacht. In Deutschland wurde die fünfte Staffel ganz normal gezeigt. Es wurde auch nicht groß zensiert. Es wurde nur irgendwie weggelassen, dass sie sich eigentlich als Männer tarnen. Aber in der italienischen Synchro, da hat man sich was einfallen lassen. Das sind keine Männer, die sich in Frauen verwandeln. Pass auf! Wenn die männlichen Starlights sich verwandeln, dann rufen sie einfach ihre Zwillingsschwestern an. Die kämpfen dann. Und wenn der Kampf vorbei ist, dann verschwinden die Weiber und die Männer kommen wieder. Tja, da kann sich die USA mal was abgucken. So geht's auch. Und es gibt noch diverse andere Nebencharakter, andere Sailor-Krieger, andere Bösewichte mit diversen Beziehungen untereinander, wo Geschlechter oder sexuelle Identitäten einfach umgewandelt wurden aufgrund von Zensur. Aber Naoko Takeuchi war es auf jeden Fall wichtig, dass bei Sailor Moon nur weibliche Charakter das Rampenlicht bekommen. Es gibt keine männlichen Sailor-Krieger. Und das ist so eine Sache, wie viele männliche Figuren es jetzt gibt. Kommt ganz drauf an, welche Sprachfassung man sieht. Eine männliche Person könnte man aber als Held bezeichnen. Und das ist Tuxedo Mask, der in der deutschen Synchro Tuxedo Mask genannt wurde. Und er taucht ab und zu auf, um Sailor Moon aus der Patsche zu helfen, wenn es ganz brenzlig wird. Und bei Tuxedo Mask ist der Name Programm. Die Namensfindung muss nicht lange gedauert haben. Wie nennen wir jetzt diesen Typen, der einen besonders eleganten Anzug und eine Maske hat? Tuxedo Mask. Anzug, Maske. Brillant! Komischerweise hat er dieselbe Stimme und dieselbe Frisur und dieselbe Körpergröße wie Bunnys guter Freund Mamoru Chiba. Aber weder sie noch er selbst wissen, dass er Tuxedo Mask ist. Er hat nämlich sein Gedächtnis verloren. Aufgrund von Amnesie weiß er gar nicht, was er für Heldentaten tut und Bunny ist halt einfach dumm. Und seine Heldentaten sind recht speziell. Tuxedo Mask hat keine magischen Fähigkeiten oder Superkräfte wie die Sailor-Kriegerinnen. Er hat auch keine Verbindung zu irgendwelchen Himmelsgestirnen. Er ist der einzig männliche Heldencharakter, aber kann halt gar nichts. Das Einzige, was er macht, ist mit Rosen werfen. Plötzlich, während eines Kampfes, der zu schwierig erscheint, kommt eine Rose geflogen, zack, und bleibt mit dem Stiel irgendwo stecken. Und dann taucht er mysteriös in der Ferne auf, steht dann irgendwo cool am Fenster oder auf dem Baum und gibt dann einen motivierenden Spruch von sich, um Sailor Moon anzutreiben. Und das ist alles. Und die in den Boden gepikste Rose ist aus irgendeinem Grund eine super Ablenkung für alle Bösewichte, um Sailor Moon erstmal zu ignorieren und nachzugucken, wo kommt diese Rose her? Manchmal schmeißt Tuxedo Mask die Rose so toll, dass sie die Fesseln, in denen Sailor Moon gefangen ist oder irgendwelche bösen Gegenstände durchtrennt. Und manchmal schmeißt er sie auch einfach auf Gegner direkt. Das verletzt sie nicht wirklich, aber es gibt dann Sailor Moon die Möglichkeit, ihre Special-Attacke nochmal neu aufzuladen. Das alles führt dazu, dass Sailor Moon sich wahnsinnig in Tuxedo Mask verliebt und sich fragt, wer das ist. Wobei sie mit Mamoru in Zivil öfter zu tun hat. Der ist aber ganz schön doof zu ihr. Und sie mag ihn nicht, weil er so arrogant ist. Und er mag sie nicht, weil sie so eine Weichbirne ist. Letzten Endes kommen sie natürlich doch zusammen. Es ist ihr Schicksal, denn sie waren schon mal zusammen. Bunny war die Mondprinzessin Sereniti und Mamoru war der Erdenprinz Endymion. Ihr Ehemann. Beide haben ihr Gedächtnis verloren und sind auf der Erde wiedergeboren. Ist ein Thema, was sich bei Sailor Moon oft wiederholt. Und jetzt sind wir bei dem Thema angekommen, was mir so unangenehm ist. Ich habe sie die ganze Zeit rausgezögert und ich mag sie gar nicht zu den Helden zählen, aber ich muss es tun. Chibiusa. Ein kleines Mädchen mit pinken Haaren hat auch Zöpfe. Bunny ist ja auf Japanisch Usagi, also Hase. Und der Name Chibiusa leitet sich ein bisschen davon ab, also kann man es übersetzen mit kleines, noch viel niedlicheres Häschen. Sie wird auch eine Sailor-Kriegerin. Sailor Chibi Moon. Noch viel mehr rosa, noch viel mehr cute, noch viel mehr kawaii. Aber ich fand sie nicht niedlich. Ich fand sie unglaublich nervig. Und man könnte jetzt sagen, hey komm, sie ist 6 Jahre alt, benimmt sich halt so. Ja, ist ein kleines Kind. Aber eigentlich ist sie 900 Jahre alt, in einem Kinderkörper gefangen und sie ist gleichzeitig Bunnys Cousine und auch Tochter. Ey, Bunny ist 14, Chibiusa ist 6. Was zur Habsburger Unterlippe ist denn da passiert? Zum Glück ist der Verwandtheitsgrad nicht so wie bei den meisten Adelsfamilien Game of Thrones mäßig entstanden. Es handelt sich lediglich um eine temporale Anomalie, trotzdem ist es irgendwie nicht ganz astrein. Chibiusa ist nämlich die zukünftige Tochter von Bunny, die ja eigentlich die Mondprinzessin Sereniti ist, und Mamoru, der eigentlich der Erdenprinz Endymion ist. Chibiusa ist der Beweis, dass Bunny und Mamoru irgendwann in der Zukunft mindestens einmal miteinander gefickt haben. Oder ficken werden, je nachdem. Gefickt haben werden. Abgeschlossene Zukunft. Es ist bereits passiert, es wird passiert haben. Das Geficke wird stattfinden und erfolgreich beendet werden sein, können, tun, haben. Chibiusa hat aber keine Freundin in der Zukunft. Sie baut ein bisschen Scheiße mit dem Silberkristall. Der ist dann wegen ihr verschwunden. Und das Beste, was ihr einfällt, um das wieder gerade zu biegen, ist, sie reist mal eben in der Zeit zurück, um Vergangenheits-Bunny mit einer verdammten Knarre zu bedrohen, damit die den Kristall rausrückt, der ja in der Vergangenheit noch existiert. Das ist die erste Szene mit Chibiusa und sie droht direkt mit Schusswaffengewalt. Sie manipuliert Bunnys Eltern, damit die glauben, dass sie nur eine Cousine ist. Und folglich lebt sie bei ihnen im Haus und geht Bunny auf die Nerven. Und dem Zuschauer auch. Außerdem hat Chibiusa eine Obsession mit ihrem zukünftigen Vater Mamoru und das geht weit über kindliche Liebe zum Elternteil hinaus. Sie hat eine bizarre Eifersucht auf ihre eigene Mutter und immer wenn Bunny mit Mamoru ausgeht, drängt sie sich dazwischen und auf die Spitze getrieben wird dieses Verhalten in der Storyline der Black Lady. Oh boy, es wird sehr merkwürdig. Schnallt euch an. In eine Rakete zum Mond, die aber nicht zum Mond fliegt, sondern einfach in den nächsten Schlund der Hölle. Hui. Darin hat Chibiusa die Sailor-Kriegerin und Tuxedo Mask aus der Vergangenheit in die Zukunft geholt. Mit dem Silberkristall aus der Vergangenheit soll die untote Prinzessin Sereniti wiederbelebt werden, aber es klappt nicht. Chibiusa rennt daraufhin verstört weg, verlässt sicheres Gebiet und fällt dem Feind in die Hände. Was in dieser Staffel ein Typ namens der Erleuchtete ist. Und die Bösewichte Diamond und Saphir, benannt nach Edelsteinen, denn die Künstlerin Naoko Takeuchi hat ja Chemie studiert und deshalb viele der Figuren nach Mineralien und Edelsteinen benannt. Und die versuchen Chibiusa auf ihre Seite zu kriegen, indem sie ihre Erinnerungen aus der Kindheit anzapfen. Das kann vor 900 Jahren oder gestern gewesen sein, sie ist ja jetzt immer noch ein Kind. Also die andere Kindheit, ihre Vergangenheit, bevor sie in die Vergangenheit gereist ist. Aber jetzt ist sie ja wieder in der Zukunft, also eigentlich ist es ihre Gegenwart, aber es ist die Zukunft ihrer Gegenwart. Es ist eine Erinnerung, als sie noch ein Kleinkind war, aber es ist in der Zukunft passiert, die jetzt aber schon Vergangenheit ist. Verstehst du, was ich meine? Chibiusa ist mit ihren Eltern, Bunny und Mamoru, also Sereniti und Endymion, im Regen spazieren. Und Sereniti sagt, hey Schatz, lauf nicht so viel rum, sonst fällst du noch hin. Und dann läuft Chibiusa rum und legt sich volles Mett auf die Fresse, bleibt in der Pfütze liegen und fängt an zu heulen. Ein Szenario, was absolut jedem Kleinkind auf der Welt in allen Zeitlinien, in allen parallelen Universen unweigerlich irgendwann mal kosmisch vorbestimmt widerfahren muss. Und
Und anstatt ihr aufzuhelfen, sagt ihre Mutter, oh, ich hab doch gesagt, du sollst nicht rumlaufen.
Es war so unfassbar traumatisch für die kleine Chip-User und so schlimm, dass es quasi der Beweis für sie ist, dass ihre Eltern sie überhaupt nicht lieben und nie geliebt haben.
Und Chip-Users logische Schlussfolgerung daraus ist, wenn die Welt ohne Liebe ist, kann ja nur noch Hass überbleiben. Also ich weiß noch, wie ich einmal hingefallen bin und mir keiner aufgeholfen hat. Das bedeutet, ich hasse die Menschheit und muss jetzt die Erde zerstören.
Ja, no notes. Das ist nachvollziehbar. Dunkelheit umhüllt sie sinnbildlich und buchstäblich und sie verwandelt sich. Nicht in ein Magical Girl, sondern in ein Big Titty Gothic Girl.
Ohne Scheiß. Der Fokus der Verwandlung liegt darauf zu zeigen, wie der Arsch dieses Kleinkinds magisch plötzlich thick wird. Sie bekommt dicke Arschbacken, die Kamera schwenkt an ihrem Kinderkörper hoch und bleibt auf den Brüsten, die sich aufblasen und immer größer werden und schließlich in Big Titties verwandeln.
Ihre Haare werden auch länger, noch viel länger als die von Sailor Moon
und sie kriegt einen umgedrehten schwarzen Mond auf die Stirn und die Verwandlung ist abgeschlossen. Sie ist jetzt eine erwachsene Frau mit schwarzem Kleid und schwarzem Netzoberteil und schwarzem Halsband.
Und selbst einer der Bösewichte ist ein bisschen schockiert, dass sie jetzt so aussieht.
Warte, du bist die kleine Lady?
Nein, sie ist nicht mehr die kleine Lady, sondern die Black Lady. Und sie ist jetzt böse.
Und sie will die Erde zerstören.
In der Vergangenheit, selbstverständlich. Und da reist sie dann mal eben hin.
Sailor Moon und Co. fliegen hinterher in die Vergangenheit und fragen sich kurz, ob das so eine gute Idee war, dieses ganze Zeitreisen.
Wir haben unsere zukünftigen Ichs gesehen und die Zukunft ist voll scheiße. Im Prinzip sterben wir ja alle. Wieso soll ich überhaupt noch weitermachen mit der ganzen Kacke hier?
Aber in der Serie Sailor Moon gibt es eine Lösung für dieses Raumzeitparadoxon der unausweichlich beschissenen Zukunft. Sie lautet, ja, denk einfach nicht dran. Denk nicht an die Zukunft. Mach dir eine schöne Gegenwart.
Okay.
Weißt du was? Ja, Mann.
Genau.
Das unterschreibe ich einfach mal so. Danke, Sailor Moon. Voll gut.
Fast forward ein paar Folgen später. Der böse Erleuchtete hat nun auch Sailor Moon in seiner Gewalt und in der Erwartung, dass Tuxedo Mask wieder eine Rose schmeißt, um sie zu retten, ruft sie nach ihm, aber er kommt nicht.
Auch in ihren Geist wird eingedrungen, um ihr zu zeigen, dass sie niemand liebt.
Und sie sieht, wie Mamoru mit Chibiusa unterwegs ist und die beiden haben voll Spaß zusammen, ohne sie.
Und plötzlich wandelt sich das Bild. Chibiusa ist nicht mehr klein, sondern die Black Lady. Sie guckt Mamoru an, der, ich wiederhole nochmal, ihr Vater ist und die beiden küssen sich zu leidenschaftlicher Musik.
Ein letztes Mal guckt die Black Lady zurück zu ihrer eigenen Mutter und Rosenblätter fliegen durchs Bild.
Sailor Moon hat einen Nervenzusammenbruch und ihr Herz zerbricht auch, weil Mamoru sie betrogen hat.
Bruder, das ist das kleinere Übel.
Der küsst gerade mit deiner Tochter, die zwar magisch in eine Erwachsene verwandelt wurde, aber eigentlich ist sie 6 beziehungsweise 900, deswegen ist es okay. What the fuck?
In jedem Fall ist das super unangenehm mit anzusehen. Und in den USA wurde diese Kussszene deshalb komplett gestrichen.
Sailor Moon sieht nur, wie die Black Lady Mamoru in einem Standbild anschaut.
Denn im Kinderfernsehen inzestiöse Sachen zeigen, das machen wir mal lieber nicht, haben sich die Amerikaner gedacht.
Cousinen sind okay, aber das nicht.
In Deutschland hat RTL 2 das unverändert gezeigt, wie Vater und Tochter sich küssen.
Aber das war selbstverständlich nur ein Trugbild. Das ist eine vom Bösewicht kreierte Einbildung in Sailor Moons leicht manipulierbaren Erbsenhirn.
Das ist gar nicht passiert.
Und zack, jetzt taucht doch eine Rose auf. Der echte Tuxedo Mask ist wieder da, um Pep-Talk für Sailor Moon zu machen.
Außerdem kommen die Sailor-Kriegerinnen dazu und helfen ihr, alles wieder gut.
Fun Fact!
Der 90er Anime weicht von der Story im Manga ab.
Und naja, diese Kussszene im Anime war schon die entschärfte Version.
Die eigentliche Story des Mangas, die dann später auch in der Neuauflage der Serie Sailor Moon Crystal behandelt wird, ist, dass nicht der erleuchtete Sailor Moon irgendwie im Geiste was sehen lässt, sondern
die böse, dunkle Gothic Chibiusa alias Black Lady ist der Bösewicht.
Und sie entführt tatsächlich bewusst Tuxedo Mask, um Sailor Moon zu quälen und brainwasht ihn so, dass er ganz seelenlos ist und ihr gehorcht und küsst ihn dann vor Sailor Moons Augen.
Und gesteht, dass sie das schon immer wollte.
Gott sei Dank, sagt sie in der deutschen Synchro, komm zu mir, Endymion.
Also nennt ihn beim Namen.
Im japanischen Original benutzt sie die familiäre Anrede und ihr ist bewusst, dass sie seine Tochter ist und spielt auch damit, um Sailor Moon zu verletzen.
Und das ist alles keine Einbildung, das passiert wirklich und ist auch vom Erleuchteten quasi nur eine Maximierung ihrer inneren Unsicherheiten und unterdrückte falschen Wünsche. Alles an der Black Lady Storyline ist unangenehm, aber eigentlich ist es auch tragisch. Man hat dieses Kind, was irgendwie seit 900 Jahren in einem Kinderkörper ist und sich sehnlichst wünscht, erwachsen zu sein, genauso toll wie die Eltern zu sein und auch so eine Liebe zu erfahren. Aber sie versteht den Unterschied zwischen romantischer und familiärer Liebe nicht. Und dann kommt sowas zustande. Zusätzlich zu dem ganzen verwirrenden Zeitreisekram. Und falls man jetzt denkt, also ein Geplänkel mit dem eigenen Vater, das kann ja nicht noch schlimmer werden. Falsch gedacht. In der 4. Staffel verliebt sich Chibiusa in ein Pferd. Beziehungsweise ist es ein Pegasus. Das ist ein Einhorn mit Flügeln, das in ihren Träumen erscheint. Was wiederum eigentlich eine Manifestation von irgendeinem erwachsenen Priestertyp ist. Aber das weiß sie nicht. Also sie verliebt sich speziell in das Tier, in das Pferd. Nicht in den Menschen. Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, jeder andere Skandal bei Sailor Moon, ob jetzt eine Frau liebt oder der Mann eigentlich eine Frau ist oder die Frau ein Mann, was auch immer, ist nicht so schlimm. Chibiusa verpaart sich kanonisch mit Verwandten und Tieren. Hey, und noch ein Fun Fact? In Deutschland wurde eine Ausgabe des Sailor Moon Magazins wegen Chibiusa auf den Index gesetzt. Es war Heft Nummer 21 aus dem fernen Jahr 2000 mit dem aufblasbaren Sailor Moon Glitzerbilderrahmen als Extra. Das ist von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert worden. Denn in diesem Heft gab es einen Comic, in dem die kleine Chibiusa von einem ähnlich kleinen Klassenkameraden sexuell belästigt wird. Der zieht sich vor ihr das Höschen aus und will ihr zeigen, was darunter ist. Man sieht zwar nichts, aber es ist sehr eindeutig, was er machen will durch die dummen Sprüche, die er dabei reißt. Und das Bescheuerte ist, dieses Heft kam auf den Index, aber das Comic hat auch nur Screenshots aus der Serie benutzt. Und zwar aus der Folge Freunde finden ist schwer. Und die lief halt ganz normal im Fernsehen. Obwohl sich der dumme Junge da auch auszieht und Chibiusa angewidert davonkrabbelt. Also animiert und vertont ist sexuelle Belästigung von Minderjährigen okay. Aber wehe, du machst das als Standbild in einem Printmedium. Auf den Index mit dir! Und eigentlich war diese Episode auch nur eine Anspielung an die Serie Shin-Chan, wo der Hauptcharakter Shin-Chan die ganze Zeit Ärger macht und gerne mal die Hose auszieht, um Leuten seinen Arsch zu zeigen. Chibiusa findet sogar ein kleines Shin-Chan-Spielzeug auf dem Schulhof, das der Junge verliert, aber diese ganze Anspielung geht komplett verloren im Deutschen und ist von niemandem verstanden worden, weil die Shin-Chan-Serie erst viele Jahre später nach Sailor Moon bei uns lief. Also abgesehen von Chibiusa, die Opfer wurde von zweifelhaften Liaisons, ist Sailor Moon eine dramatische, wenn auch verwirrende Geschichte über die Kraft der Liebe. Und diese Liebe ist geschlechterübergreifend, zeitübergreifend, universumübergreifend und irgendwie finden die Geliebten immer wieder zusammen. Irgendwie stehen die Freundinnen einander bei und das manchmal sogar bis zum Tod. Ein nicht so tolles Thema für Kinder und naja, Erwachsene auch nicht. Und eine Sailor Moon Folge war so schlimm, dass angeblich einige Kinder krank geworden sind, nicht zur Schule gegangen sind und Symptome hatten von einem schweren emotionalen Trauma. Am Ende der ersten Staffel gibt es nämlich einen spannenden, über zwei Folgen gehenden Kampf mit den lustigen Folgentiteln der letzte Kampf und schwere Verluste. Die Sailor-Kriegerinnen müssen kämpfen gegen die böse Königin Perilla, doch dieser finale Kampf ist sehr gefährlich und schwer. Fun Fact: Das ursprüngliche Ende der Story im Manga sollte sein, dass einfach alle Sailor-Kriegerinnen sterben. Da ist dann der Editor nochmal reingegrätscht und hat der Künstlerin gesagt: Ey, sag mal, das kannst du doch nicht machen. Bist du wahnsinnig? Das ist ein Manga für kleine Mädchen. Du kannst doch nicht einfach alle töten. Also hat sie es gelassen. Fast Forward: Die Anime-Serie wird gemacht und da hat man diese Story, dass alle Sailor-Kriegerinnen sterben, umgesetzt. Nach und nach verrecken alle von Sailor Moons Freundinnen elendig im Kampf, um sich für sie zu opfern. Sie bleibt alleine und weinend zurück. Und das ist das Staffelfinale. Der Tod von allen geliebten Figuren, die du über die letzten Folgen ins Herz geschlossen hast. Kein Wunder, dass sehr junge kindliche Zuschauer dabei durchdrehen, als hätten sie in echt jemanden verloren. Aber irgendwie trägt Sailor Moon doch noch Liebe für ihre Freunde in sich. Und Liebe ist es, was sie trotz Tod irgendwie glücklich macht. Und sie wünscht sich als letztes, ihr Leben einfach nochmal genauso zu leben. Mit aller Banalität, wie schlechte Noten und scheiß Schule. Alles soll genauso sein wie vorher. Und dann explodiert sie. Die Geschichte beginnt einfach von neuem. Sie werden wiedergeboren. Schon wieder. Und alle haben wieder alles vergessen. Ja, das ist ein sich wiederholendes Story-Element in der Serie. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Bunny mit jeder Inkarnation immer hohler in der Birne wird. Die Story ist jetzt nicht die durchdachteste, ja. Aber Sailor Moon ist einfach Ikone für viele der erste Anime- oder Manga-Serie überhaupt. Nach der 90er-Serie gab es die schon erwähnte Neuauflage Sailor Moon Crystal von 2014, die sich mehr an der Story im Manga orientiert hat. Und es gab in Japan noch eine Live-Action-Serie. Serie. Mit richtigen Schauspielerinnen. Die haben dann alle komische Perücken getragen. Die Sailor-Outfits sehen aus wie Halloween-Kostüme. Die Effekte sind saubillig. Es wird übertrieben cheesy geschauspielert. Und die magische Katze Luna ist einfach ein scheiß Plüschtier. Es ist wunderbar trashig. Und Sailor Moon-Anspielungen kommen auch in diversen anderen Medien vor. Zum Beispiel in der Serie Hunter x Hunter. Die ich zwar nicht geguckt habe, aber ich fand es total süß, weil sie erdacht wurde vom Manga-Künstler Yoshihiro Togashi. Und der ist verheiratet mit Sailor Moon-Künstler Rinaoko Takeuchi. Und in einer Folge Hunter x Hunter gibt es eine Anspielung auf sie. Da spielt ein Kind mit einem Puppenhaus und die Püppchen darin sind Sailor Moon und Tuxedo Mask. Oh. Ein weiteres Sailor Moon-Cameo, was ich gleichzeitig voll dämlich und toll finde, ist im Film Krieg der Welten. Der mit dem dreibeinigen Todesstrahlroboter und mit Tom Cruise. Da guckt eins der Hauptcharakterkinder Fernsehen. SpongeBob Schwammkopf kommt ganz präsent vor. Es wird ein bisschen durch die Kanäle gesäppt und man hört im Hintergrund, ohne den Bildschirm zu sehen, ganz kurz so eine Klimpermusik. Und dann wird für den Bruchteil einer Sekunde ein einziger Frame, wo irgendein Anime-Charakter in einer Kanone sitzt, gezeigt. Dieser Frame stammt aus der Sailor Moon-Folge Neue Kräfte für Sailor Moon, wo die Bösewichtin Kanko gerade versucht, sich selbst mit einer Kanone auf ihre Gegner zu schießen. Also man sieht nicht mal den Charakter Sailor Moon, man hört nur ganz leicht diese Verwandel-Klimpermusik und sieht diesen einen Frame. Was nicht nur dazu geführt hat, dass Sailor Moon, Eigentum von Toei Animation, im Abspann von Krieg der Welten steht, sondern auch, dass Takanori Arisawa, der Komponist von Sailor Moon, in den Film-Musik-Credits aufgezählt wurde. Für eine Sekunde, Alter! Ich find's wunderbar. Wo wir wieder beim Thema Musik wären.
Komm, du hast die Macht! Der Magie fliegt durch Raum und Zeit! Spür die Energie! Du besiegst das Böse und die Dunkelheit! Kämpfe Sailor Moon! Sailor Moon!
Die Super Moonies, eine deutsche Band, die nur wegen dieser Serie entstanden ist, die ausschließlich Lieder über Sailor Moon gesungen hat. Natürlich im wunderbaren 90s Techno-Trance und das über mehrere Alben. Ey, Sailor Moon ist Kulturgut, war seiner Zeit weit voraus in vielen Dingen. Leider wurde es halt von der Synchro in die Heteronormativität gezwungen, aber ey, es wurde von allen geguckt. Wir haben die Szene auf dem Schulhof nachgespielt und jeder hatte so seinen Sailor-Favorit. Ich war natürlich Sailor Jupiter wegen der geilen Blitzattacken. Oder Sailor Saturn, die kam nur ganz kurz vor, aber sie ist so eine mysteriöse Außenseiterin und sie ist mega gefährlich und sie ist im Prinzip der alles weltzerstörende Tod. Und manchmal, wenn ich mich mit Leuten über die Serie unterhalte, dann frage ich nicht, ja, wer war deine Lieblingsfigur, sondern ich frage, und wer warst du? Und dann antworten die auch darauf, ohne meine merkwürdige Formulierung in Frage zu stellen. Und obwohl die Serie eigentlich für Mädchen war, antworten selbst Männer.
Sailor Mars natürlich.
Denn es war irgendwie ein universell übergreifendes Phänomen, dass man sich eine Sailor-Kriegerin ausgesucht hat, die man dann eben war. Entweder zum auf dem Schulhof nachspielen oder zum Süßfinden oder zum Identifizieren oder drauf projizieren. Komischerweise war nie jemand Sailor Moon selbst. Denn sie ist, naja, ein absoluter Vollidiot. Aber sie ownt das. Das ist ihr bewusst. Sie weiß, dass sie doof und weinerlich ist. Und sie macht trotzdem weiter. Und Liebe gewinnt immer. Fickt euch, sagt eure Telekalli. Piu!
Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk und Radio Bremen im Auftrag von Funk.
Und hier sind Outtakes. Was zum Mondkristall ist da denn passiert? Bleibt spannend. Ich meine, bleibt dran. Es bleibt spannend. Bleibt gespannt. Das wollte ich sagen. Bleib gefälligst spannend, während ich erzähle, damit ich weiter Bock habe.
Reisbällchen mit Gemüse essen? Als Pausensnack? Das macht doch kein Kind. Nicht in Amerika. USA.
Hey, pass auf, kannst du denen bitte mehr Haare geben? Wir wollen auch Puppen davon verkaufen, aber kurzhaarige Puppen sind voll schwer herzustellen. Bitte mach denen lange Haare. Bitte. Plötzlich während eines Kampfes, der zu schwierig erscheint, kommt eine Rose geflogen. Zack! Rose in den Nacken!
Sailor Mars natürlich. Ganz klar, Sailor Mars.
Vielleicht noch warum?
Natürlich, weil sie hübsch ist. Er soll sich nur den Namen sagen und jetzt muss ich eine Begründung.
Das steht nicht in meinem Vertrag.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich hab meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf.
Stark. Plus 6 Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht. Und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk.